Ja, hallo, hier ist Felicia Herrschaft, heute mit einer Aktionssendung und zwar eine, die etwas divers ist. Und zwar gibt es einmal einen Vortrag von Bruno Latour, den er im Rahmen der Verleihung des Siegfried-Unsel-Preises am 28. September gehalten hat, und zwar ein Selbstporträt als Philosoph. Und Latour wurde ausgezeichnet, weil er eben ein Grenzgänger ist zwischen Natur- und Geisteswissenschaften und sozusagen auch die Mechanismen moderner Wahrheitsproduktion untersucht. Und dafür dankte Latour sozusagen für die Unterstützung des intellektuellen Lebens in Deutschland, wo er sich schon früh profiliert habe. Das heißt, so versucht er eben auch als Philosoph, dann nicht in der Sprache des Deutschen, aber in Deutsch zu sprechen, aber in Deutsch als eine der Sprachen, die Sprache der Philosophie sozusagen zu würdigen. Und das hören wir jetzt. Und danach gibt es ein Gespräch mit Toni Gerber. Das ist ein Galerist aus Bern, der in den 60er und 70er Jahren in Bern auch mit Harald Seemann zusammengearbeitet hat. Und darüber sprechen wir dann gleich.
In spite of not being able to speak your language, and I apologize for that, I confused it to talk Naturwissenschaft in Naturwissenschaft. I've always had much involvement with German through the new code name of English. I'm not alluding to the mass of great white dead men I've read when it's regarding my education, but to the many friends I've had the due fortune of meeting over here. There are Jorgens introduced me to Berlin at the beginning of the science and technology studies just before the fall of the war. And later, I had the good fortune of being allowed to work with Ulrich Beck and his group, with whom I have maintained many strong contacts. But it's when I met Peter Weigel in class that I began to admire even more what could be done in this country when he and the good people of Baden-Württemberg allowed me twice to set up in council two major exhibitions, Iconograph and Making Things Public, two feats which would have been unimaginable in any other context. So you can see that the price with which you allow me today adds immensely to the gratitude I have for the rich and stimulating support of the intellectual life that you have been able to develop here in Germany, and which allowed me to be translated through the work of Gustav Rosenberg. How could I respond in kind to the second honor you have bestowed upon me, but is to be lauded by no less a figure than Peter Sloterdijk, whom I began to know much better when I was curator of a show at Zeltheim, and for whom I have such a great admiration. After much hesitation, since the first time I received a prize, I decided it might be not inconsiderate of my part to indulge in a little bit of soul searching and to sketch for you the intellectual project I've always pursued and that your price will hopefully help me pursue further. If I concentrate on myself, something I've not done since my habilitation 20 years ago, it's not, be sure, out of narcissism, but because for the last 20 years I've carefully hidden my big project under a screen of apparently disparate types of study. As Peter Sloterdijk, with his usual perspicacity, has well understood, I'm first of all a philosopher, although not a professional one. Even though I've always held a position in sociology, but I've sometimes been accepted as an honorary anthropologist, and I feel much loyalty to the field of science and technology study, also dabbled in social theory. I've never left a quest for philosophy. So what I'm going to do, I'm going to skip over the text that we have in German because of time, and I want to go very briefly into some of the steps I was interested in, the big project which was hidden in the time of doing more sociology of science. It is actually to another German scholar whose reputation has somewhat faded, but I will start this brief portrait of myself as a philosopher. In the very run of the mill, but on the whole excellent classical education I got in Dijon, I had the good luck to befriend a former Catholic priest who had become university officer and a Protestant pastor and was a translator in French of Rudolf Bultmann. Under André Malet's guidance, I discovered biblical exegesis, which had the effect of forcing me to totally renew my Catholic training, but more importantly, which put me for the first time in contact with what came to be called networks of translation, something that was to have a decisive influence on my mind. You could think that Bultmann's radical exegesis would have had the dissolving effect of an acid on the sturdy set of certainty that you acquire in good Catholic and bourgeois Burgundy, as Peter said today. But for me, the result was exactly the opposite. Even though Bultmann himself was trying to reach for authenticity by wiping out one after the other every successive edition that had been widely invented by a long chain of Christian literature, my reading was on the contrary, but it was only through the long chain of continuous invention that resided the true foundation of gospel. Provided, that is, that both inventions were done, so to speak, in the right key. It's on this key, this way of discriminating between two opposite types of betrayal, mere repetition, betrayal by using the initial intent, that I did my PhD 5 thesis. In other words, I've taken the poison, so to speak, out of Bultmann and transferred this critical acid into the best proof we have that it was possible to obtain truth, that is, religious truth, through an immense number of mediations, provided that each of the
Wir haben jetzt irgendwie festgestellt, es ist doch eigentlich nicht zu verstehen, weil es ein Franzose ist, der Englisch spricht. Und gleichzeitig ist es eine Aufnahme, die auch im Grunde so ist, dass man sie dann doch nicht verstehen kann. Aber ich habe die deutsche Version dieses Vortrags jetzt vor mir liegen und kann ein bisschen daraus vorlesen. Und zwar spricht Latour eben über seinen Zugang dann auch um ein kurzes Selbstporträt als Philosophen zu geben, und zwar anhand eines anderen deutschen Gelehrten, dessen Ruf etwas verblasst ist, möchte ich dieses kurze Selbstporträt als Philosoph beginnen. Bei der sehr durchschnittlichen, wenn auch aufs Ganze gesehen ausgezeichneten klassischen Erziehung, die ich in Dijon genossen habe, hatte ich das Glück, mit einem ehemaligen katholischen Priester befreundet zu sein, einem Universitätsprofessor und protestantischen Pastor, der Rudolf Bultmann ins Französische übersetzt hatte. Unter der Anleitung von Alain Mallet entdeckte ich eine Bibelexegese, die mich schließlich dazu zwang, meine katholische Erziehung vollkommen zu erneuern. Vor allem aber kam ich dabei zum ersten Mal in Kontakt mit etwas, das später als Netzwerk von Übersetzungen bekannt geworden ist. Etwas, das einen entscheidenden Einfluss auf mein Denken ausüben sollte. Vielleicht vermuten Sie, dass Bultmanns radikale Exegese wie eine Säure die robusten Gewissheiten zersetzte, die ich im gutbürgerlichen und gutkatholischen Burgund erworben hatte. Doch genau das Gegenteil trat ein. Auch wenn Bultmann versuchte, Authentizität zu erreichen, indem er nach und nach jede sukzessive Ergänzung beseitigte, die durch lange Ketten christlicher Autoren als wilde Erfindung hinzugefügt worden waren, mit dem Ergebnis, wie Sie wissen, dass am Schluss seiner Geschichte der synoptischen Tradition, die gerade von meinem Mentor übersetzt worden war, man nur noch mit 3 oder 4 genuin aramäischen Sätzen dasteht, die von einem gewissen Joshua von Nazareth geäußert wurden. So gelangte ich durch meine Lektüre im Gegenteil zu dem Schluss, dass die Wahrheitsbedingungen des Evangeliums genau in diesen langen Ketten fortgesetzter Erfindungen lagen. Allerdings nur, sofern diese Erfindungen in der richtigen Tonart erfolgten. Von dieser Tonart, dieser Art, zwischen zwei entgegengesetzten Formen von Verrat zu unterscheiden, handelte meine Dissertation. Verrat durch bloße Wiederholung. Verrat, indem man die anfängliche Intention verlor, das heißt den Geist, den Heiligen Geist. Ich hatte Bultmann sein Gift entzogen und seine kritische Säure in den besten uns verfügbaren Beweis dafür verwandelt, dass es möglich war, durch eine riesige Zahl von Vermittlungen zur Wahrheit zu gelangen. Religiöse Wahrheit, sofern jedes der Verbindungsglieder die Botschaft auf die richtige Art und Weise erneuerte, wobei die ganze Frage selbstverständlich lautete, wie diese richtige Art und Weise zu definieren sei. Was ich tat, indem ich Charles Piguis erstaunliches Buch Clio gründlich studierte, dessen Thema und Stil genau in der Frage nach der guten und schlechten Wiederholung bestanden, eine Frage, die ebenfalls von Deleuze in der zur gleichen Zeit publizierten Differenz und Wiederholung aufgenommen wurde, dass diese Dissertation nie gelesen wurde, außer von Ratten und Mäusen, heißt nicht, dass sie für mich nicht eine wesentliche Erfahrung war. Seltsam genug. In der Hitze der Elfenbeinküste, wo ich meinen Zivildienst leistete und ethnografische Methoden erlernte und darüber hinaus das ganze Ausmaß des Neokolonialismus entdeckte. Was Bultmann für mich bedeutete, ich meine, mein konstruktiver Bultmann, den ich, wenn ich so sagen darf, wieder auf seine katholischen Füße gestellt hatte, wurde klar, als ich das kalifornische Biologielabor betrat, in dem meine erste ernsthafte Feldforschung begann. Ich war dafür gerüstet. In der gewaltigen Komplexität der wissenschaftlichen Praxis, deren exegetische Dimension zu entdecken. Daher meine Faszination für die Lese- und Schreibaspekte der Wissenschaft, für die Werkzeuge zur Visualisierung, für die kollektive, um kaum wahrnehmbare Spuren kreisende Arbeit der Interpretation, für das, was ich Inskriptionen nannte. Wie in der Arbeit der Bibelexegese wurde auch hier Wahrheit nicht dadurch gewonnen, dass man die Anzahl der Vermittlungsschritte verringerte, sondern indem man im Gegenteil die Anzahl der Vermittlungen vermehrte. Vorausgesetzt, jeder Schritt erfolgte in der richtigen Tonart. Auch hier war ich bald wieder damit befasst, so genau ich konnte, den richtigen Schlüssel der Bedingungen für das Glücken langer Übersetzungsketten zu liefern. Natürlich ist der Modus, der die Objektivität von Wissenschaft sicherstellt, vollkommen verschieden von dem Modus, der die Überzeugung eines Gläubigers herbeiführt. Doch diese Differenz bedeutet nicht, dass es im einen Fall unmittelbare Gewissheit gab, im anderen dagegen reine Erfindung. Mit anderen Worten, ich konnte den Widerstreit von Wissen und Glauben überwinden und diese beiden mythischen Terme durch zwei Reihen empirisch fassbarer Übersetzungsketten ersetzen, die sich entlang zweier unterschiedlicher Regime ausbreiteten. Immutable mobilis, unveränderliche mobile Elemente, beispielsweise Inskription, ist der Name, den ich der Referenzkette gab, welche ich zum ersten Mal in Roger Schölemins Labor am Seig-Institut peinlich genau und detailliert untersuchte und später an vielen verschiedenen Forschungsstätten. Der Name war ein wenig unhandlich, aber über die Jahre habe ich bemerkt, dass es eine entscheidende Entdeckung war, denn ich verfügte nun über eine komparative Methode, um verschiedene Typen von Wahrheitsproduktionen zu erforschen, die nicht auf dem üblichen Konzept beruhten, etwa dem Übernatürlichen und dem Natürlichen, sondern auf zwei Elementen und nur auf zwei, einerseits Übersetzungsnetzen und andererseits der Tonart, dem Modus oder Regime, in dem diese Netze dazu gebracht wurden, zu wachsen. Dies eröffnete mir eine ziemlich andere Perspektive, die ich mit dem Wort Irreduktion bekennzeichnete und in einer kleinen Abhandlung zusammenfasste, die als zweiter Teil meiner Arbeit über Pasteur erschienen ist. Ich habe immer noch eine Schwäche für dieses Jugendwerk. Die große Überraschung kam, als ich ziemlich schmerzlich lernen musste, dass das, was ich für eine sehr eher unschuldige Methode gehalten hatte, um die Wahrheitsbedingungen der Wissenschaft zu erforschen, genau so wie ich die exegetische Methode positiv verstanden hatte, um die anderen Wahrheitsbedingungen religiöser Äußerungen zu studieren, von meinen Lesern eindeutig so verstanden wurde, als wollte ich die Ansprüche der wissenschaftlichen Vernunft auf Objektivität als falsch entlarven. Unbemerkt war ich mitten in eine Art Krieg der Wissenschaften geraten, der einen irgendwie unerfreulichen, aber letztlich auch wieder sehr fruchtbaren Einfluss auf meine Arbeit ausüben sollte. Eine sorgfältige, realistische und im Allgemeinen objektive Studie über wissenschaftliche Referenzketten konnte offenbar für eine Negierung jeglicher wissenschaftlicher Wahrheit gehalten werden. Im Rückblick hätte ich es besser wissen müssen. Schließlich war auch die biblische Exegese als ein gefährlicher Säuretest verstanden worden, der den Glauben der Gläubigen zersetzen sollte. Viele Katholiken meinen dies immer noch. Aber da ich eine vollständige, positive und konstruktive Interpretation von Bultmanns Übersetzungsketten gegeben hatte, war ich nicht darauf vorbereitet, meine Interpretation wissenschaftlicher Vermittlung als eine destruktive Kritik an der Wissenschaft verstanden zu sehen. Ich hielt sie vielmehr ganz im Gegenteil für die einzig wirkliche Vorgehensweise, die es gab, um zu Entitäten zu gelangen, die unsichtbar, weit entfernt und auf andere Weise unzugänglich waren. Für mich war der Konstruktivismus nun ja konstruktiv, nicht destruktiv. Wie falsch mein Urteil war, bemerkte ich bald, als ich in spannungsreiche Diskussionen mit Epistemologen eintreten musste, die um die Kontroversen zwischen Realismus und Relativismus kreisten, für mich eine falsche Fährte. Es stimmt aber, dass die Hinzufügung des Wortes sozial wie in soziale Konstruktion eine Verzerrung darstellte, die zu verheben mich 20 Jahre kostete. Diese vollständige Trennung zwischen dem, was ich tat, eine realistische Beschreibung der Fähigkeit wissenschaftlicher Netzwerke, Objektivität hervorzubringen, und dem der Fähigkeit wissenschaftlicher Netzwerke, Objektivität hervorzubringen, und dem, wessen man mich bezichtigte, eine Entlarvung der Ansprüche der Wissenschaft zur objektiven Welt der Tatsachen vorzubringen, dringen, wurde für mich bald anstelle des anfänglichen irritierenden Missverständnisses zu einer fantastischen Gelegenheit, um zu erforschen, was ich in der Zwischenzeit als symmetrische Anthropologie der Modernen definiert hatte. Wenn, so sagte ich mir, diejenigen, die die Welt der Wissenschaft verteidigen, einen solchen Abgrund sehen zwischen dem, was nach ihrer Meinung Wissenschaft ist, und dem, was ich und meine Kollegen im florierenden Forschungsfeld der Science Studies als Wissenschaft beobachten, durch diese banale Anwendung ethnografischer und historischer Methoden, dann ist nicht verwunderlich, dass die Modernisierungsfront, die ich aus nächster Nähe zuerst in Afrika und dann in Kalifornien beobachtet hatte, sich nur sehr schwer positiv definieren kann. Es muss etwas zutiefst Fehlerhaftes und dementsprechend auch äußerst Interessantes darin liegen, wie die Modernen ihre sogenannten universellen Werte definieren, verteidigen und projektieren. Diese Intuition sollte mich sehr weit führen und in der Tat sehr nah an das Werk solcher Denker wie Ulrich Beck oder Peter Sloterdijk, die ich damals noch nicht kannte. Die Modernen wissen weder, wo sie stehen, noch wer sie sind. Sie verhalten sich, als wären sie buchstäblich heimatlos. Woher sie kommen, wohin sie gehen, wohin sie den Rest der Welt, den sie modernisieren wollen, zu führen beanspruchen, schien mir vollkommen offen zu sein. Diese Intuition gewann eine gewisse Festigkeit durch eine weitere Reihe von Feldstudien zu Technik und Technologie. Ausgehend von der Technischen Hochschule der École des Mines, wo ich von einer bemerkenswerten Gruppe freundlicher Geister aufgenommen worden war, konnte ich ein drittes Netzwerk von Übersetzungen studieren, und zwar technische Projekte. Und auch hier gab es erneut kaum irgendeine Verbindung zwischen dem laut dem gesamten modernistischen Diskurs zufolge eine Maschine oder ein technisches System war und dem, was ich selbst aus erster Hand beobachten konnte, als ich in mehreren Industrielaboratorien und in einer langen Feldforschung über eine automatisierte U-Bahn namens Aramis das komplizierte Leben von Maschinen und technischen Systemen verfolgte. Die Qualität eines Projekts besteht gewiss nicht in Fähigkeiten, Transparenz, Autonomie, Effizienz. Objekte mögen im klaren Licht der Res extensa schweben, doch ganz sicher nicht Projekte, die ständig selbst, wenn sie vollendet sind, dem Risiko des Verschwindens ausgesetzt sind. Sie brauchen nur daran zu denken, wie es ihrer erstaunlichen Magnetschwebebahn ergangen ist. Projekte sind ebenfalls Übersetzungsketten, doch diesmal in einer anderen Tonart, nämlich mit dem Vermögen, eine hochkomplexe technische Assemblage heterogener Zwänge aufrechtzuerhalten. Auch Technik hat ihre Bedingungen des Glückens und Missglückens. Diese sind selbstverständlich verschieden von denen der Religion oder der Wissenschaft, stehen aber ebenfalls einer vergleichenden Untersuchung offen. So hatte ich nun drei verschiedene Schlüssel für drei verschiedene Übersetzungsnetzwerke. Hier muss ich als Parenthese einfügen, dass ich ein wenig enttäuscht darüber bin, dass keines meiner Bücher aus der Faltforschung ins Deutsche übersetzt worden ist. Insbesondere nicht Aramis ou l'amour des techniques, das bis auf den heutigen Tag mein Lieblingswerk geblieben ist. Daher haben deutsche Leser von mir vermutlich die Vorstellung, ich sei ein Philosoph, der Essays schreibt und insofern sehr französisch. Jedoch nicht, was ich ebenfalls zu sein wünsche, nämlich ein empirischer Philosoph, der philosophische Fragen in präzisen ethnografischen Forschungen behandelt. Das gleiche gilt für La Fabrique du Trois, eine Studie über einen der obersten Gerichtshöfe in Frankreich, die ich für meine elaborierteste Feldforschung halte. Vielleicht kann dieser Preis helfen, diese Unausgewogenheit zu korrigieren. Sie erkennen langsam, wie das komparative Projekt wuchs und wie parallel dazu die andere Diskussion über den Modernismus sich weiterentwickelte. Wenn das, was als Hauptwirkung des Modernismus verstanden werden konnte, so schlecht beschrieben wurde durch die Vorstellung eines autonomen mechanischen Objekts und es in der Praxis nie ein Objekt gibt, nie einen Gegenstand, sondern stets nur Projekte, das heißt Dinge, welches Vertrauen können wir da noch in die große Gesamterzählung haben, in der die Modernen sich selbst darstellen? Und welches Vertrauen können wir in den kritischen Diskurs so vieler antimoderner, antiwissenschaftlicher und antitechnologischer Forscher haben, die nicht bemerken, dass sie die Modernen attackierten für die Sünden, die zu begehen, diese vollkommen unfähig waren. Ich hatte nun einen Punkt erreicht, an dem ich Vertrauen in mein ursprüngliches Projekt fassen konnte, systematisch Bedingungen der Wahrheitsproduktion zu vergleichen. Ich weiß, dass dieses Projekt alt ist, denn ich fand einen Tagebucheintrag aus dem Jahr 1973, in dem ich es klar umrissen hatte und dann, an dem ich zuversichtlicher sein konnte, hinsichtlich jenes anderen Projekts einer Anthropologie der Modernen, das mir vom Krieg der Wissenschaften aufgezwungen worden war. Dieses zweite Projekt war wohl nicht ganz erfolglos, denn das Buch, in dem ich das Argument darlegte, wir sind nie modern gewesen, wird bald in seine 23. Sprache übersetzt sein, obwohl ich nie herauszufinden vermochte, was all diese verschiedenen Menschen in all diesen verschiedenen Sprachen damit anfangen können. Für mich zumindest war klar, dass die beiden großen Erzählungen der Natur und der Gesellschaft, mit denen der Modernismus seine Verfassung, wie ich es nannte, konstruiert hat, stets nur den oberflächlichsten Teil dessen darstellten, was die Modernen erreicht hatten. Etwas anderes war geschehen, das eine Kritik sowohl der Natur als auch der Gesellschaft erforderte. Für Letzteres musste ich mich in die Sozialtheorie vertiefen. Und hier habe ich mit Michel Calon eine alternative Möglichkeit unter dem Namen Akteur-Netzwerk-Theorie vorgeschlagen. Wobei, wie ich erst später entdeckte, eine solche Alternative tatsächlich schon in den Anfängen der Soziologie von Gabriel Tarde entwickelt worden war. Hinsichtlich einer Kritik der Natur war die Aufgabe sehr viel komplizierter, denn es bedeutete, einen Großteil der Philosophie zu überdenken und, wie ich vollkommen überrascht feststellen musste, im selben Ausmaß die Politik. Und noch immer ist es das erste Projekt über den Vergleich von Äußerungsregime, begonnen Ostern 1987, inzwischen von mir in Untersuchungen von Existenzweisen umbenannt, dass ich nun ernsthaft in Angriff genommen habe, auch wenn ich seitdem keine Zeile dazu veröffentlicht habe. Das heißt, bis heute Mittag. Ja, also Bruno Latour hat zum Beispiel jetzt 2007 veröffentlicht eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft, auch erschienen beim Suhrkamp Verlag. Und da kann man tatsächlich auch den Bezug zu Tarde nochmal sehen oder auch zu dem, was er unter Äußerungsregime und Existenzweisen versteht. Das, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, war eben die Rede bei der Entgegennahme des Siegfried-Unsel-Preises 2008, Selbstporträt als Philosoph, von Bruno Latour. Es folgt jetzt das Gespräch mit Toni Gerber, ein Galerist aus Bern, den ich jetzt treffen konnte. Und er ist circa 76 Jahre alt. Und das Gespräch geht jetzt sozusagen noch weiter bis circa 4 Uhr. Okay, bis gleich.
Habe ich angefangen 1964, ja. Und danach 30 Jahre lang die Galerie gehabt.
Ja.
Und ich habe aufgehört und danach seit 1992 war ich bis Ende 2004 in Asien. Ja. Also ich habe die Galerie nicht mehr weit geführt. Es hat, meine Schwägerin hat noch einen Teil weitergeführt bis 94, ja. Also 30 Jahre lang. Und begonnen habe ich mit der ersten Ausstellung Ruprecht Geiger. Mhm. Und der Geiger, der ist ja unterdessen 101 Jahre alt und da im Bilderstreit ist auch im vorigen Bilderstreit die große Geiger-Ausstellung in München gründlich besprochen worden. Und der Geiger ist mir immer noch sehr wichtig. Der ist mir immer noch sehr wichtig. Und er hat durchaus nicht nur für die deutsche Kunstgeschichte eine Bedeutung, sondern auch mindestens eine europäische und ist aber doch relativ schlecht bekannt geblieben. Er hat ja danach hier in Berlin die Riesenausstellung in der Nationalgalerie, ich glaube im nächsten Jahr. Mhm. Und danach in den 60er Jahren ich habe immer oder regelmäßig die ersten Ausstellungen von einem Künstler gemacht. Auch in den 70er Jahren, auch in den 80er Jahren. Und habe danach natürlich nicht jeden, aber doch einige weiter gebracht, immer wieder ausgestellt. Zum Beispiel habe ich 7 Polka-Ausstellungen gemacht und die erste 1970, das war überhaupt die erste Ausstellung außerhalb Deutschlands, die bei mir gemacht worden ist. Und ich habe dann nachher Künstler, die Sie wahrscheinlich schlecht kennen, den Markus Rätz, 1967 die erste Einzelausstellung gemacht und zum Beispiel Jean-Frédéric Schnieder 1969 und das waren dann nachher, zum Beispiel die drei waren dann nachher Pfeiler,
ja.
In meinem Galeriegebäude waren die nachher Pfeiler und es war immer eine Wohngalerie. Mhm. Also ich habe nicht getrennt mit und anderswo gelebt, das war immer kombiniert. Ja. Natürlich zwei Räume und gewöhnlich noch der Korridor für die Ausstellungen und die anderen Räume dann für mich privat. Und ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob ich die allerersten Ausstellungen in der Schweiz gemacht habe, aber ich glaube, im Falle von Fontana und von Manzoni war es doch sehr früh, war 1967, wo ich Einzelausstellungen gemacht habe, oder in Christian Botanski habe ich 72 gezeigt und den Michael Bute zum Beispiel das erste Environment außerhalb seiner Räume, seiner Wohnung in einer Galerie gezeigt, das Hommage an die Sonne, das er nachher an der 5. Dokumenta ebenfalls leider im abgeschrägten Dachstock schlecht gezeigt wurde. Aber es war immer eine internationale Ausrichtung, allerdings selbstverständlich mit einem Schwerpunkt junge Schweizer. Mhm. Und ich meine, ich kenne natürlich den Harry Seemann seit langem. Wir sind ins gleiche Gymnasium gegangen. Mhm. Ich glaube, er ein Schuljahr später als ich. Und wir haben auch in der Nähe voneinander gewohnt, also gut 200-300 Meter voneinander entfernt. Und der Kontakt hat sich natürlich vor allem ergeben dann in den 60er Jahren. Und das war eine wichtige Beziehung, eine wichtige Freundschaft. Aber genauso wichtig war Jean-Christophe Ammann. Mhm. Und wir drei miteinander, das ist uns ja nachher auch vorgeworfen worden, dass wir da irgendwie beinahe eine kriminelle Vereinigung oder eine Gang gehabt hätten, die mehr oder weniger die Sache im Schweizer Rahmen unter der Käseglocke gehalten hat. Aber da muss ich wirklich sagen, auch gegenüber Herrn Seemann, ich bin nicht unter seinem Einfluss gestanden, es war eine Freundschaft. Wir haben selbstverständlich ein gutes Verhältnis gehabt und wir haben auch viel besprochen. Ja. Aber er hat da nicht im Geringsten bei mir hineingeredet. Und da finde ich doch wichtig, dass das einfach unterstrichen wird.
Ja.
Also, und natürlich mit der Zeit, er kam ja auch nur noch selten nach Bern, haben uns wenig gesehen, weil ich war ja Deutsch- und Geschichtslehrer hauptamtlich und ich habe die Galerie auch gemacht, aber das war ein derartiges Pensum, dass ich da gar nicht, wenn er unten im Tessin gewirkt und gelebt hat, da habe ich nicht, ich war nie in Denia, also haben wir uns wenig gesehen, nachher in den 70er Jahren mehr und ist er auch hier und da vorbeigekommen, hat einen Besuch gemacht, er hat ein gespaltenes Verhältnis zu Bern gehabt, was ich nachvollziehen kann.
Ja.
Und später haben wir eigentlich kaum mehr Kontakt gehabt, kaum mehr.
Ja.
Und danach, da war ich ab Ende 72 war ich für 1,5 Jahre in Afghanistan.
Ah.
Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich seine Wohnung an der Gerechtigkeitsgasse 74, wo unten das bekannte Restaurant Gomez sich drin befindet, und das mit einem gewissen Recht als Künstlerlokal, oder nicht nur Künstlerlokal, sondern einfach, wo sich, ja, ich sage mal, jetzt mal die Leute getroffen haben, die an allerlei interessiert waren, auch an absolut alternativen Dingen, also nicht eine hochgestochene, einseitige Geschichte. Dann habe ich, zünden Sie doch die Zigarette an, um Gottes Willen. Sie sind ja ebenfalls süchtig, die habe ich früher geraucht, die Lucky Strike. Habe ich immer geraucht. Und
aber wie sind Sie nach Afghanistan gekommen? Wie war das? Also was war das?
Ja, ich habe mich beurlauben lassen und ich war immer interessiert an fremden Kulturen. Und natürlich müssen sie die Zeit mit einbeziehen, logischerweise.
1972 war der Hippie-Trail im Grunde.
Natürlich auch mit dem Hippie-Trail, aber die meisten sind durch Afghanistan gerast und so rasch wie möglich, ja ein, zwei Tage hinunter nach Goa. Das war einfach die Sache. Und ich habe mich dann nachher in Afghanistan mit großer Begeisterung festgefahren, also nicht nur in Kabul, Kabul war dann nachher der Hauptausgangspunkt, aber nicht nur in der Drogenwelt, die hat auch eine große Rolle gespielt, auch bei mir, und aber von dort aus habe ich das ganze Land kennengelernt und ja, ein Höhepunkt in meinem Leben. Aber dann bin ich zurückgekommen und dann hat sich die Situation ergeben, dass Harry Seemann seine Agentur für geistige Gastarbeit hat dislozieren wollen. Er wollte weg von Bern. Mhm. Das war auch noch ein wenig im Nachhinein von der Documenta 5, wo nachher die Ehe auseinandergebrochen ist mit der Françoise und nachher die Ingeborg ihn da umgarnt hat und eingewickelt hat nach allen Noten. Dann wollte er weg von Bern. Und damit wurde seine Wohnung frei.
Okay.
Im dritten Stock.
Ja.
Und das war für mich die Chance, dass ich ein paar Häuser auf der Gegenseite weiter unten, dass ich dort die Stelle verlassen habe und dort hinaufgezogen bin und die Wohnung übernommen hat. Und danach kam es eben zu der Großvaterausstellung. Und da muss ich mit allem Nachdruck sagen, der Titel der Ausstellung war Großvater, ein Pionier wie wir. Dazu kommt danach der Kommentar, weil da unterdessen auch Harry Seemann die Sache verfälscht hat. Also ich meine, im Kurzmeier-Buch, da in dem dicken Wälzer über die Ausstellungen, einfach die Sache unstandhaft falsch dargestellt wird, das sage ich Ihnen danach noch.
Yeah.
Und da hat er die Großvater und Utensilien im Estrich von seiner Wohnung, die waren dort gelagert und die Wohnung war im dritten Stock, also muss man nur in den Estrich hinauf und die Dinge runterholen und abstauben und fegen und machen und dann präsentieren. Und dann war das die erste Ausstellung nach meiner Rückkehr. Nach meiner Rückkehr aus Afghanistan. Und zwar, damals hatte ich noch eine kurzlebige Filiale in Zürich, Galerie Toni Gerber.
Yeah.
Und dort war am Vorabend die Polke-Vernissage Hallo Shiva.
Ah, ja.
Folglich ist dann nachher die Unterwelt von Zürich und ganz viele schräge Nummern und die großartige Irene Staub, da die berühmte Dirne, die sind dann alle aufgekreuzt, natürlich bei der Großvaterausstellung. Und da waren viele Künstler dabei, natürlich Schweizer, aber selbstverständlich Polke mit Gefolge.
Wow.
Polke mit Gefolge, da war der Bute dabei, da war die Katharina Sieverding, mit ihrem Klaus dabei und so weiter und der Toni Morgan und so weiter und so weiter. Also im Übrigen ist das Ganze nachher übergegangen in eine fürchterliche Orgie. Die Ausgangseröffnung für die Großvatergeschichte, eine grauenhafte Orgie. Da war mal das Doppelbett, in dem die Katharina Sieverding residierte, vom Außer-Großvater-Doppelbett. Danach war mein großes Gelieger in meinem Schlafzimmer und so weiter. Ich will das jetzt nicht im Detail schildern, aber auf jeden Fall hat es nachher noch Polizeidinge gegeben und ich habe die Kündigung bekommen, zwei Tage später, als es war dicke Luft.
Yeah.
Und ich habe am nächsten Morgen nach der Vernissage um 7:30 wieder in der Schule gestanden und unterrichtet bis mittags. Und dann komme ich nach Hause und das fürchterliche Durcheinander, das Grauenhafte, und der Udo Kier war dabei.
Ja.
Und natürlich, und der Polke hat den Udo Kier gevögelt und so weiter. Also eine grauenhafte Geschichte. Und dann hat einer wütend eine Rotweinflasche gegen die Wand von meinem Doppelbett geschmettert und den Udo Kier. Und die Leute in dem riesigen Doppelbett, die sind dann alle, nachher alle splitternackt geflüchtet. Und der Udo Kier hat sich dann 3 Stunden lang in meinem Bad eingeschlossen und ist nicht mehr rausgekommen, als lauter Horrors ging ihm an den Kragen, nachdem er schon vorher den Polke genossen hat. Und so weiter. Es war also eine irre Geschichte, aber die irre Geschichte war natürlich schon auch am Vorabend mit der Hallo Shiva Ausstellung in Zürich.
Yeah.
Oder es war die Kombine.
Ah,
und jetzt komme ich zu der Darstellung im dicken Buch von Roman Kurzmeier über die Seemann Ausstellung. Die Ausstellung heißt Großvater, ein Pionier wie wir.
Mhm.
Und das hat der Harry eindeutig so verstanden, mit wir war er und ich gemeint. Und
ja,
der Großvater. Und er hat nicht im Pluralis Majestatis gesprochen und nur den Großvater und sich da gesehen. Ich war da durchaus beteiligt. Das kommt aber in dem kurzen Text, in dem Katalog überhaupt nicht zur Sprache. Und dort wird die Sache so dargestellt, als ob ich eigentlich erst eingezügelt wäre nach der Vernissage. Davon kann überhaupt keine Rede sein. Aber die Ausstellung war natürlich hochinteressant mit all den Utensilien.
Yeah.
Und da war ja Kraut und Rüben, selbstverständlich. Also Mobiliar von der Wohnung und Gegenstände aus dem Coiffeursalon seines Vaters. Also nicht nur, er hat also ein Bild vom Großvater gegeben wollen oder gegeben, so gut wie möglich die ganze Person und nicht ausschließlich nur die Coiffeur-Geschichte. Also Spiegel, Bett, Tischchen,
ja,
solche Dinge waren auf jeden Fall wichtige Bestandteil von der Ausstellung, aber das eine private Mobiliar hat nicht die Coiffeur-Objekte konkurrenziert und umgekehrt eben auch nicht. Es war ein Miteinander, damit die Person des Großvaters so ein wenig nachgeschöpft werden oder erlebt werden konnte. Und der Großvater war ja offensichtlich ein Pionier in dem Sinne, dass er in Bern Ob das für die ganze Schweiz gilt, weiß ich nicht. Die erste Dauerwellenmaschine. Also da irgendwie mit Brennscheren oder ich weiß den Teufel was. Mhm. Auf jeden Fall ein Monstrum, kurios. Ich kann es leider technisch nicht, genügend gut beschreiben. War dort natürlich zentral. Und danach in Messen und all die möglichen Dinge, die man vor allem für die weibliche Haarpracht gebraucht. Oder natürlich hat er auch Männer rasiert, selbstverständlich. Aber es war natürlich schon ausgerichtet auf die Frau. Und ich habe das leider nicht mehr. Für die Ausstellung hat es sein schönes kleines Faltblatt gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und es ist vielleicht, ich glaube, aber ganz sicher bin ich nicht, in dem dicken Band von Kurzmeier abgebildet. Und da haben Sie wahrscheinlich eine Art Holzstich oder einfach eine Vervielfältigung. Da haben Sie eine Frau so im Dreiviertelprofil, eine Büste mit einer wunderbaren Haarpracht. Onduliert bis zum geht nicht mehr, also prachtvoll. Oder, damit man gleichwohl noch sich ein wenig vergegenwärtigen kann, ja gut, ist nur ein Beispiel von der Mode damals, wie man die Haare getragen hat. Und leider ist nachher die Publikation nicht zustande gekommen. Harry wollte ein Buch machen über den Großvater und das heißt natürlich auch über die Ausstellung. Und da lag die Subskriptionseinladung auf. Und allein bei mir, aber das ist natürlich grauenhaft begrenzt, hat es ungefähr 150 Subskribenten gegeben. Unter anderem die Merit Oppenheim, die hat erst noch darauf eine Zeichnung gemacht auf die Subskriptions, weil sie, wenn möglich, die Nummer 1 oder auf jeden Fall eine der ersten nummerierten Ausgaben hätte haben wollen, aber dann ist die Sache gescheitert. Ich habe mit Harry nicht mehr weiter darüber gesprochen. Wahrscheinlich hat er aus finanziellen Überlegungen, nehme ich an, die Sache fallen lassen müssen. Ist ja verständlich. Ja. Und im Übrigen hat er ja eine derartige Aktivität entfaltet. Er hatte ja auch eine leichte Hand im Realisieren, ich meine auch von Katalogen. Und eine Qualität seiner Ausstellungen in der Kunsthalle Bern, da hat er, ich glaube, da war er eben auch ein Pionier, da hat er statt eines Katalogs, des üblichen Ausstellungskatalogs, wie wir es gewohnt sind, hat er Zeitungen gemacht. Also im Zeitungsformat. Und das waren, ich habe leider kein Beispiel, das ich Ihnen zeigen könnte, aber das wäre auch hochinteressant, sich mal die Dinge anzuschauen. Das wäre auch hochinteressant. Also seine Ausstellungstätigkeit war vorbildlich und zwar überhaupt nicht Schmalspur, was nachher gekommen ist. Zum Beispiel Johannes Gachnam, der hat knallhart das Michael-Werner-Programm abgehandelt. Und er hat, zum Beispiel der Gachnang, hat weder Polke noch Richter gezeigt. Weder noch. Und oder wenn man nachher an den anderen Extremfall denkt, wobei ich den Gachner durchaus geschätzt habe, aber ich meine, damals war das einfach so, die Linie verlief Kornzentrum, Michael Werner, Rudi Fuchs Eindhoven, Johannes Gachnang Bern. Das war da die Achse. Und danach hat der Gachnang noch so ein wenig aufgemacht Richtung Italien und da etwas gezeigt. Aber es war die teutonische Welle, die er gepredigt hat, und die, wenn man will, die Konzeptkunst, also die Strenge, Donald Judd, Karl André und all die Leute, dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Ist auch nichts einzuwenden gegen die einzelnen Künstler von der Werner Galerie. Aber wenn man nachher, und ich war immer der Meinung, oder habe das war unangenehm für viele, einfach auch entsprechend herausposaunt, für mich ist bis heute der Polke der wichtigste. Mit allen Abstürzen, die inbegriffen sind, und mit lausigen, himmeltraurigen Bildern. Aber Polke ist für mich immer noch sehr wichtig. Gachnang hat den Polke praktisch beschränkt auf die 60er Jahre und hat danach in der Spätere nicht recht wahrnehmen wollen. Und da muss ich einfach sagen, Harry Seemann war sehr offen, sehr. Er hat, und die Offenheit und die Freiheit hat kein einziger Kunsthalle-Direktor nach ihm in Bern gehabt. Keiner. Und ich meine, das ist ja auch weitergegangen mit seinen internationalen Ausstellungen. Natürlich hat sich dann herauskristallisiert mit der Zeit, dass er Vorlieben hatte. Zum Beispiel, ohne den Mario Merz fand ja beinahe keine der großen Ausstellungen statt. Und ich meine, mich kotzt das an, die 100 oder mehr Iglus mit der Zeit, das verbraucht sich eben auch. Aber nachher war zum Beispiel wichtig der James Lee Bias.
Genau, den haben Sie ja auch mitentdeckt.
Ja, und der ist ja jetzt eben die große Ausstellung im Kunstmuseum Bern, die weitgehend auf meiner Schenkung aufbaut. Und den Beis hat er nach Bern eingeladen, während der Dokumenta ist er nicht die ganzen 100 Tage dort unten geblieben. Natürlich hat er sich auch um die Familie gekümmert und ist auch nach Bern gekommen. Und so ist er, aber so im Verbund mit der Dokumenta 5 ist zum Beispiel der James Lee Beis nach Bern gekommen. Oder der Joel Fischer, der auch in der 5. Dokumenta war, nach Bern gekommen. Und natürlich habe ich den James dank dem Harry kennengelernt, logisch. Aber weil ich nachher eineinhalb Jahre in Afghanistan war, war es ja nicht möglich, vor 1975 die erste Ausstellung von Beyers zu machen. Das ist der Grund, warum da 3 Jahre dazwischen liegen, weil das einfach nicht möglich war. Und ich meine auch, die Lettershow war eine Angelegenheit, die Vorbereitungen bedurfte, und dann habe ich ja einfach entsprechende Paperworks aus Amerika, aus verschiedene ausländische Sammlungen angefordert und die auch bekommen. Das war also auch nicht eine Sache, die man einfach aus dem Handgelenk hat machen können. Und De Beers hat ja nachher beinahe jede internationale Ausstellung vom Seemann eröffnet. Und zwar nicht nur die Biennale von Venedig 1975, wo er den Holy Spirit entfaltet hat. Er gehörte, er war eigentlich natürlich schon durch seine Person, durch sein Aussehen, das heißt seine Kleidung vor allem, und natürlich durch das, was er eben war, war er natürlich der ideale Mann, eine solche Ausstellung zu eröffnen. Und von dort her sind natürlich auch, ist die fünfte Documenta sehr wichtig. Wenn Sie den Katalog von Beyers aus dem Kunstmuseum Bern angeschaut haben, da sehen Sie die Aufnahmen von Balthasar Burkhardt. Mhm. Da steht da im weißen Gewand da im Fridericianum-Giebel. Ja. Oder dann nachher da in der Karlsaue da in irgendeinem Baum da im roten Gewand, wo er mit dem Megafon die deutschen Vornamen gerufen hat. Also natürlich war der Beyers vor allem ein Performer. Aber man kann aber das auch wieder nicht auf die Performance beschränken, das stimmt durchaus nicht. Es gibt absolut gleichwertige Dinge, eben auch die Steinarbeiten. Und das war nicht ein, wie soll ich es sagen, eine Konzession, sondern der James hat ein echt, und er war zusammen mit einer tollen jungen Frau, mit der Bibi Grügel. Und all die Jahre, er hat ja auch bei mir monatelang gewohnt, mit der Bibi Grügel, manchmal 4-5 Monate, aber dann nachher Bern benutzt als Ausgangspunkt für eine Spanienreise oder für Venedig oder für das eine oder andere. Und er kannte die Schweiz sehr gut, sehr gut.